soll liebe Grüße mitbringen aus der Gemeinde in der Landwattenstraße. Sie haben sich schon riesig gefreut auf den Michael. Ich habe gesagt, der ist jetzt ein Doktor, den müsst ihr ganz besonders begrüßen. Und ich fand die kurze Einleitung, Kommentar sehr beruhigend, wo dann gefragt wurde, warum bist du da? Und auf das coole Outfit des Bassisten angesprochen wurde. Das war eine Diskussion heute Morgen im Familienkreis. Ich bin aufgestanden, habe mich nochmal angezogen und dann hieß es von meiner Tochter, ja, ziehst du keinen Anzug an? Da sind bestimmt die feinen Leute. Und ich dachte, ja, meine Herren, da fühle ich mich verkleidet. Und dann habe ich dich gesehen und habe gedacht, richtig cool, fühle ich mich sehr wohl. Die Predigt, die ich heute mitbringen will, ist etwas, was mich persönlich sehr, sehr angesprochen hat. Es ist bei uns in der Gemeinde so eine Phase, wo wir sehr, sehr viel Neues ausprobieren wollen, wo wir sagen, wir müssen manches verändern, wo so ein Reformationsprozess in Gang gekommen ist. Und wenn man was verändern will, bringt es viel Arbeit mit sich. Und das Interessante an der Sache, wenn man wirklich sich viel mit geistlichen Dingen beschäftigt, und das habe ich persönlich so jetzt erlebt, und das ist das Ziel auch dieser Predigt, dass man darüber, über das Beschäftigen mit den Dingen, die da geregelt werden müssen, mit der Gemeinde, mit den geistlichen Tatsachen, dass man da leicht übersieht, oder ich auch übersehen habe, um was geht's eigentlich? Das ist so der Kern. Warum machst du das? Und wir sagen das immer so leicht, ja, ich mache das für Jesus. Und es war eines Morgens in meiner Bibellese, da bin ich auf einen ganz bekannten Text gestoßen. Den habe ich schon x-mal gehört. Und wie es so ist, man liest da durch und da war die Frage im Johannes 21, Vers 16, wo Jesus dem Petrus begegnet und Petrus hatte sich ja, obwohl er gesagt hat, Herr, nichts kann mich trennen von dir. Herr, wenn dich alle verraten, ich stehe zu dir. So, das war der Petrus. Ja? Und Jesus sagt, hey, sei dir da nicht so sicher. Ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnen, niemals. Und dann war es geschehen und er war enttäuscht über die Situation. So ein Traum ist in ihm zusammengebrochen, einerseits, weil all das, wofür er gelebt, gekämpft hat, nämlich für Jesus, zwar gestorben. Und in diesem Prozess, er selber war auch gescheitert. Und dann kommt diese Stelle, wo der Auferstandene zu Petrus kommt und ihn eben diese Frage stellt, die Frage aller Fragen, hast du mich lieb? Und es ist so eine Frage, die natürlich für jeden vom Christen, auch für mich, als so ich sie gelesen habe, natürlich habe ich dich lieb. Was glaubst du, warum ich das alles hier mache? Klar, ich beschäftige mich nur mit dir. Und wenn man diesen Text weiterliest, dann stößt man darauf, dass Jesus nicht gesagt hat, super, wollte ich nur hören, war mir ja ganz klar, sondern er legt nochmal nach. Und das war das, was mich in meiner stillen Zeit so plötzlich getroffen hat. Er fragt nochmal, hast du mich lieb? Und nochmal, hast du mich lieb? Und so habe ich plötzlich gespürt, wo dann aus all diesem Getriebe heraus diese Frage mich getroffen hat. So ganz persönlich, wie ist dein Verhältnis, wie ist mein Verhältnis zu Gott, zu Jesus? Wie lieb habe ich ihn? Und wenn er diesen Text daheim erlest, im Vers 15, ist mir dann aufgefallen, dass dort eine Frage etwas anders formuliert ist. Da steht nämlich nicht nur, hast du mich lieb, sondern die erste Frage war die, hast du mich lieber wie diese da? Da wird auf die Intensität und die Qualität dieser Liebe gefragt. Und diese da, das waren die Jünger, die auch alles gegeben hatten, die hinter Jesus hergefolgt sind, die alle ihn lieb hatten. Und jetzt kommt die Qualität ins Spiel. Also nicht nur einfach, ich liebe dich, klar doch, So abgehakt, weißt du doch, deswegen bin ich im Gottesdienst auf die Frage, warum du hier bist. Klar, jeder Christ sagt, ich liebe Gott, deswegen gehe ich da rein. Wir haben uns vorhin zum Nachbarn umgekehrt, den begrüßt. Das brauchst du nicht da hingucken, aber so innerlich die Frage, hast du mich lieber? Wie intensiv ist eigentlich deine Liebe zu Gott und zu mir? Und ich habe mich erinnert, ich kannte mich so an, als ich noch kleiner Junge war und plötzlich begriffen hat, Gott meint mich. Dann konnte ich mich wirklich kaum, ich bin immer sonntagmorgens in den Gottesdienst, war ich einer der Ersten. So wie der kleine Junge hier ganz vorne dabei war. Gell? Und ich habe mich gefreut und habe gesagt, Herr, heute will ich wieder dir begegnen. Herr, heute geschieht was Spannendes. Heute, ich muss dabei sein. Gell? Wenn ich da nicht da bin, dann verpasse ich was. Und ich erinnerte mich, als ich die Bibel aufschlug, dass ich ein Aha-Erlebnis nach dem anderen hatte damals. Und dann stellte ich plötzlich fest, wie leicht so eine Liebe im Alltagsgetriebe und in der Gewöhnung abhanden kommen kann. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die wahre Geschichte, und zwar dieses Bauwerk, ich habe es mal nachgegoogelt, 58 Meter hoch, 56 Meter breit, ist ein in Stein gehauener Liebesbeweis. Für die, die es nicht wissen, das ist das Taj Mahal in Indien. Und der Großmogul Shah Jahan hatte viele Frauen, aber nur eine Mahal Mumtaz. Und das war seine große Liebe. Und als diese Liebe starb, dann hatte er dieses Bedürfnis, ein für allemal der ganzen Welt zu zeigen, wie groß seine Liebe war. Das ist also jetzt nicht ein toller Palast, wo sie drin wohnte, sondern das ist das Mausoleum, also das ist die Grabstätte. Ein Liebesbeweis, dieses Großmogul an diese Frau Mumtaz Mahal. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Die Geschichte war so, er hat sie also im Jahr ihres Todes gebaut, 1631 fing er an und er hatte genaue Vorstellungen. Es sollte das schönste Bauwerk sein, das überhaupt auf der ganzen Welt da ist, weil es ja seine Liebe widerspiegeln sollte. Und er hat den besten Bauherrn, die besten Architekten zusammengerufen, die er finden konnte. Und was ist mit so einem riesen Bauwerk, mit so einem riesen Ding? Er stellte fest, dass es viel komplizierter, wie er gedacht hat. Über 1000 Elefanten haben Marmor um Marmor aus dem ganzen Reich herbeigeschleppt. Das hat Ewigkeiten gedauert. Ich wurde an den Berliner Flughafen erinnert. Über 10 Jahre war man da dran. Und am Ende hat es schier den Staat ruiniert, weil es irre teuer war. Also 20.000 Handwerker waren beschäftigt die ganze Zeit am Bau. 28 verschiedene Arten von Edelsteinen wurden da eingebaut. Ja, Mammutprojekt. Und er ließ nicht locker, weil er sagte, diese Liebe soll jeder spüren, soll noch hunderte von Jahren später sichtbar sein. Innen drinnen finden sich, wenn man reingeht, 2 Gräber. Das größere ist von unserem Großmogul Shah Jahan. Daneben liegt die Mumtaz. Und wisst ihr, es birgt ein Geheimnis, dieses Mausoleum. Und deswegen erzähle ich die Geschichte. Dieses Grab der Mumtaz ist nämlich leer. Ist keiner drinnen. Und wisst ihr warum, was da geschehen ist? Wie in Indien üblich, als die Mumtaz gestorben ist, wurde sie verbrannt und die Asche wurde in so ein kleines Kästchen gefüllt, aus Holz. Weil man wollte ja ein prächtiges Mausoleum für sie bauen. Man wollte genau an sie erinnern. Und diese Kasten wurde aufbewahrt in dem Zelt des Architekten, das daneben war. Und im Laufe der Jahre war natürlich der Großmogul, weil es so lang dauerte und so teuer wurde, über diesen Architekten sauer, hat ihn gefeuert. Und dann kam ein neuer Architekt, neuer Wind, neue Sache, hat alles ausgeräumt, fand in der Ecke einen Kasten mit Staub drin. Hat er mit den restlichen Müll entsorgt. Keinem ist irgendwas aufgefallen, bis auf den Moment, als sie beigesetzt werden sollte. Und für mich ist diese Geschichte dieser riesengroßen Liebe so ein tolles Illustration von dem, was passiert, wie leicht das Gefühl, diese Beziehung zwischen den Fingern zerrinnen kann. Das ganze riesige Bauwerk war nur für die Mumtaz da. Aber nachher ging es nur noch um das Bauwerk und nicht mehr um die Mumtaz. Oftmals haben wir so gute, liebevolle Anfänge, so ein intensives Brennen für Jesus, so eine Begeisterung, wo er sagt, niemals wird das abkühlen. Aber so im Alltag, im Geschehen, in den Dingen, die ja so Tag für Tag auf einen einprasseln, kommt dann ab und zu mal diese leise Frage von Gott durch, an mich war sie, hast du mich lieb? Hast du mich lieber als die anderen? Wie intensiv kümmerst du dich um mich? Und das ist so eine Frage, die ich für euch, für uns heute Morgen einfach mitbringen will. Dieser einfache Gedanke, Gott hat es mal so formuliert, in Matthäus 15 steht es, dass das Volk Gottes, sagt Gott, mich mit Lippen ehrt. Sprich, die waren beim Lobpreis voll dabei. Hat Gott geehrt mit den Lippen, was willst du mehr, könnte man fragen. Und Gott stellt fest, aber ihr Herz ist weit weg. Wo ist dein Herz? Keiner kann das reingucken. Aber ist es schon am Sonntagsbraten? Oder ja, was beschäftigt dich? Was treibt dich um? Das können ganz wichtige Dinge sein. Es können sogar fromme Dinge sein. Ich erlebe das bei uns, in meiner Ehe, in unserer Beziehung, dass ich viel, viel Zeit damit verbringe, ja, was mache ich? Dafür zu sorgen, dass genügend Essen da ist, dafür zu sorgen, dass das Auto funktioniert, dafür zu sorgen, dass all die Dinge, die da kaputt gehen, repariert werden. Und ich sehe das alles als Teil meiner Beziehung für meine Familie. Und ich habe festgestellt, muss sein. Das ist nicht die Frage. Aber das ist eine Art Arbeitsbeziehung. Das mache ich in meinem Geschäft genauso. Ich arbeite auf dem Landratsamt. Dafür werde ich bezahlt und das ist in Ordnung. Und ich brauche dafür meinen Chef nicht zu lieben. So, ich denke, der wäre komisch berührt, wenn ich da irgendwie... Das Arbeitsbeziehung, logisch, gehört dazu. Aber Ehe ist was anderes wie Arbeitsbeziehung. Dieses Verhältnis zu meiner Frau, wenn das nur darin besteht, du hast ja alles, es funktioniert ja alles, was willst du noch? Dann würde sie mich angucken und sagen, mich interessiert das alles eigentlich gar nicht. Das ist nicht der Grund, warum ich dich geheiratet habe. Das ist der Grund, warum ja, ich Herzklopfen hatte, als ich dir begegnet bin. Und das ist so dieser Punkt, warum oder wie gestaltet sich deine Beziehung zu Gott? Warum bist du hier so? Nochmal diese Frage. Für die, die etwas älter von uns sind, es gab mal im deutschen Kino so ein Liebespaar wie kaum ein anderes, das ja Beziehung verkörperte. Oh, Schnulzen. Maria Schell und Obi Fischer waren so diese Helden von damals. Ich habe mir überlegt, gibt es heute so ein Paar der Kinoleinwand, wo man sagt, oh, das ist für mich ein Sinnbild von Liebe. Brangelina gibt es nicht mehr als Sinnbild des guten Beziehungen. Mir ist keins eingefallen, aber vielleicht die Jüngeren unter uns. Damals waren die zwei im deutschen Kino das, was Liebe war. Und Maria Schell, im Alter, hat sie sich auf eine einsame Almhütte nach Österreich, in die österreichischen Berge verzogen. die sagte so kurz vor ihrem Tod Folgendes: Bei jeder Beziehung habe ich mein ganzes Herz gegeben. Und jedes Mal bin ich enttäuscht und verletzt worden. Ich habe immer alles gegeben und alles verloren. Sie starb verbittert, enttäuscht von den Menschen. Und sie stellte fest, dass die Beziehungen, die sie eingegangen sind, die Männer, die sich um sie bemüht hatten, die haben ihre Schönheit gesucht. Aber nicht sie selber. Die haben ihr Geld geschätzt, ihre Anerkennung. All das, was sie so darstellte, das wollten sie haben. Aber sich für sie interessiert, für ihr Herz interessiert, für das, was da die innere Sehnsucht war, stellte sie fest, haben sie nicht. Und ich habe mich so gefragt, warum suche ich Gott? Also ich suche ihn immer ganz intensiv, wenn ich ein Problem habe. Herr, hilf mir hier und sie da und das klappt nicht und da brauche ich deine Hilfe. So, das klappt super. Ja? Da brauche ich nicht lange überlegen. Ja? Herr, ich weiß, dass du meine Hilfe bist und das ist okay so. Aber hast du mal dein Gebetsleben so überprüft, für was du betest? Ich habe so eine Fürbitteliste. Ich verspreche immer wieder in der Seelsorge oder in den Gesprächen, wenn ich von einer großen Not höre, ich werde für dich beten. Und inzwischen muss ich das aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Und dann weiß ich, dann bete ich dies und jenes und Anliegen durch. Gell? Innerlich fast mit dem Gefühl, abgehakt, abgehakt, abgehakt. Ich mache es immer noch, versuche es mit ganzem Herzen zu machen. Und genau in diesem Abgehakt fragt Jesus, liebst du mich? Es ist gut, dass du in Fürbitte eintrittst. Es ist gut, dass du dich nicht um dich selbst in deinen Gebeten nur drehst. Aber es ist immer noch nicht die Liebe. Es ist immer noch diese Arbeitsbeziehung, die wir miteinander haben. Viele Menschen haben eine Sehnsucht nach einer Liebe, nach dieser Angenommensein, haben eine Sehnsucht danach, Gott nahe zu sein. Und haben das Gefühl, Gott ist doch so weit fern. Haben das Gefühl, ich breche nicht mehr durch. Und diese Sehnsucht im Herzen kriegen sie nicht gestillt und dann werfen sie sich auf Karriere. Dann werfen sie sich auf andere Beziehungen, die da sind, nur um dieses Sehnen im Herzen zum Schweigen zu bringen. Ich möchte als Person, als Mensch angenommen und geliebt sein. Und dieses Sehen im Herzen ist nicht verkehrt. Macht es nicht kaputt. Viele stumpfen ab und sagen, ja, man gewöhnt sich an alles. Ist doch logisch, dass da nach 20 Jahren Ehe der Rost so ein bisschen angesetzt hat und das ist ganz normal, wenn es nicht mehr prickelt. Es ist nicht normal. Lasst euch nicht einreden, dass wenn du schon 20 Jahre Christus kennst, dass es ganz selbstverständlich ist, dass du jede Geschichte von der Kanzel schon mal gehört hast. Vielleicht ist es so. Aber das ist nicht der Punkt, dass ich jede Geschichte von meiner Frau kenne oder nicht kenne. Der Punkt ist das, Sehnen meines Herzens gestillt. Und das ist was ganz Großartiges. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann, ich habe jetzt 4 Stufen der Vertrautheit mal aufgeführt mit Gott, dieser Beziehung mit Gott. Es geht ja um dieses Grad der Liebe. Hast du mich lieber wie die anderen? Ist für mich überhaupt interessant, dass Gott sowas fragen darf. So, dass Gott da einqualifiziert und sagt, ich schätze mal so Note 1 bis 15 für die Abiturienten, die kennen, gell, so, also bist du so auf dem Liebesquotienten 4 Punkte gerade so noch geschafft, bevor du weggeschickt wirst und sagst, probier es nochmal neu? Oder bist du zu denen, die 9 Punkte? Das ist ein Gradmesser, den Gott, den Jesus da anlegt. Ja? Man kann da mehr Stufen der Vertrautheit finden. Ich habe jetzt mal 4 so grob Einteilungen gemacht, um es ein bisschen deutlich zu machen, worauf ich hinaus will. Der allmächtige Gott sagt, du darfst zu ihm kommen. Und er hat dort sein Volk. Wir gehen mal Beispiel Alttestament wie Neutestament. Er hat sich da ein Volk zu seinem Eigentum herausgerufen. Er hat gesagt, ihr seid mein Volk. Ich will euer Gott sein. Ich will zu euch in Beziehung sein. Ich will euch nähren. Ich will euch schützen. Ich will euch führen. ich will euch ein Ziel geben, Volk Gottes. Und jeder, der dazugehörte, wusste, Israelit, Jehova, Yahweh, ist mein Gott. Ich gehöre ihm. Ich bin das auserwählte Volk, bin Teil davon. Und das ist gut. Wenn du das sagen kannst, dass du Teil des Volkes Gottes bist, macht einen riesen Unterschied zu allen anderen Völkern. Ich will es nicht schlecht reden. Aber die Bibel sagt, es gibt noch mehr. Dieser Text, den ich euch ausgesucht habe, ist ganz interessant. Da sagt Gott, ich will meinem Volk begegnen. Ich will zu euch kommen. Ihr sollt mich sehen. Und vom Sinai kommt er herunter und ein Befehl lautet an das Volk Gottes, reinigt eure Kleider. Sie mussten also hingehen, ihre Kleider waschen. Übertragen bedeutet es, wenn Gott kommt, wenn du zu Gott kommen willst, reinige dein Herz, denn er ist heilig. Und sie tun das. Und dann berichtet die Bibel, dass da eine Linie ist, wo sie hinstehen und Gott erleben und wo sie plötzlich Angst bekommen, diese Linie zu übertreten. Angst vor Gott? Das gibt es. Wenn man mal Gott in seiner Größe und in seiner Macht erfährt. Und wenn man dann die Geschichte weiter, diese zweite Stufe der Vertrautheit weiterliest, wir finden uns jetzt im Kapitel 24, da wird Mose mitsamt den 70 Ältesten eingeladen, diese Linie zu übertreten, dichter heranzukommen an die Gegenwart Gottes. Und es wird erzählt, wie diese 70 vor Gott treten, ihn sehen, seine Füße sind wie Saphire und die im Angesicht Gottes essen und trinken. Tischgemeinschaft haben. Ist was Besonderes, am Abendmahl teilzunehmen. Ist was Besonderes, eingeladen zu werden von Gott. Hat Mahlgemeinschaft mit mir. Eine ganz besonders intensive Erfahrung, miteinander zu essen. Und Gott sagt zu den 70, kommt her. Tut es. Für die, die die Geschichte kennen, da gibt es aber noch was weiteres. Mose und Josua bleiben nicht an dieser Stelle stehen. Diese 70 bleiben dort am Fuße des Berges und Mose und Josua machen sich auf und gehen hoch. Es wird jetzt schon beschwerlicher. Aber sie wissen, ich will Gott näher sein. Ich will Gott begegnen. Ich will dicht dran sein zu dem, was Gott macht. Stufen der Vertrautheit. Und dann das Letzte. Irgendwann mal bleibt Josua zurück. Und nur Mose selber tritt vor das Angesicht Gottes. Nur Mose selber ist derjenige, der plötzlich mit Gott redet. Und die Qualität, wie die miteinander reden, ist die, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Stell mir vor, Mose war zu dem Zeitpunkt über 80, war so ein alter Mann. So. Vom Leben gezeichnet, viel, viel erlebt. Und dieser alte Mann steht vor Gott mit all seinem Wissen, was er da hat. Und Gott schaut ihm in die Augen. Die Bibel berichtet, dass in diesem Zwiegespräch nicht nur Gedanken ausgetauscht wurden, nicht nur die Gebote Gottes weitergegeben wurden, sondern dass physisch mit diesem Mann was passierte. So dieses Strahlen war so groß, der Gegenwart Gottes ist, als dass er zurückkam zu seinem Volk, die ihn überhaupt nicht ertragen konnten. So diese berühmte Decke, die haben ihm da eine Kapuze drüber gezogen, weil er von der Gegenwart Gottes so erfüllt und verändert wurde. Wie verändert bist du, wenn du von deinem Gebet, von deiner Begegnung mit Gott wieder zurückkommst? Merken deine Familie, deine Arbeitskollegen, merken die anderen, was, dass sich da was verändert hat in dir? Dass du liebevoller, geduldiger, sanftmütiger geworden bist? Das ist ein natürliches Ergebnis der Beziehung zu Gott, der Gemeinschaft zu Gott, dass sich da was ändert. Erwartest du überhaupt, wenn du, so, das habe ich mich gefragt, so, das war so mein Punkt, erwarte ich, dass wenn ich nach dem Gebet zurückkomme, dass sich was in mir verändert hat, dass ich plötzlich strahlender werde. Mir ist so wichtig geworden, in Römer 2, Vers 11, sagt Gott, er macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Er macht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Er macht keinen Unterschied zwischen vollamtlicher Pastor und überhaupt kein Pastor oder so irgendwas. Er sagt, ich gucke die Person nicht an. Nicht, wo du herkommst, nicht, wie intelligent du bist, nicht, wie hoch du in deinem Liebesquotienten schon irgendwen anders mal geliebt hast oder so, ist ihm vollkommen egal. Und das beruhigt mich, dass es möglich ist, für jeden, bis an das Herz Gottes, bis an die Gegenwart Gottes, bis ja ganz dicht an ihn heranzukommen. Es liegt nicht an Gott, wenn du feststellst, nur die meisten haben ihn lieber wie ich. Es liegt an uns. Also, wer es nachlesen will, Römer 2, Vers 11, Gott legt sich fest und sagt, meine Tür ist offen. Die Möglichkeit für dich ist da, genau das zu erfahren, was der Mose erfahren hat. Aber wenn es an mir liegt, wie komme ich denn dahin? Habe ich mich gefragt. Aha, dieser Punkt. Gell, so, also kann man Liebe erzeugen irgendwie so, diese Schmetterlinge im Bauch, wenn man sie schon lang kennt, wenn man genau weiß, wie der andere tickt? Die Bibel erwartet es. Jesus hat es erwartet. Hier, trotz aller Enttäuschung über dir selber, über die Situation, trotz all dem Frust, Petrus, hast du mich lieb? Gott fragt dich und hat mich gefragt, hast du mich lieb? Ich will mit dir reden. Ich will dir meine Wege kundtun. Ich will dir sagen, was dich erwartet. Ich will dich vorbereiten. Ich will einfach mit dir sein. Und ich will euch ein Geheimnis teilen, dass meine Beziehung zu meiner Frau und zu meinen Kindern so wertvoll macht. Und wo der Unterschied liegt zwischen so einer Arbeitsbeziehung, die man hat, zu diesem, klar, Gott, ich liebe dich, deswegen bin ich in den Gottesdienst gekommen, deswegen nehme ich mir Zeit für die Bibelstunde, deswegen nehme ich mir Zeit für so viele Dinge, die dir wichtig sind. Und Gott putzt es nicht weg. Aber der Unterschied, ich habe es mal gesagt, arbeitsfreie, so wertfreie Zeit. Ich kann mich erinnern, ich bin mit meinen Kindern, als sie kleiner waren, immer begeistert an die Ostsee gefahren. Und da gab es so ein Ritual, so am ersten Tag, wenn wir da angekommen sind, dann habe ich zusammen mit meinen Kindern angefangen, eine Sandburg zu bauen. Wir haben da wie die Verrückten gearbeitet, meine Kinder und ich, und jedem war bewusst, mir wie den Kindern, am nächsten Tag ist sie futsch. Das baue ich jetzt nicht darum, weil ich, wie war das mit dem Taj Mahal, etwas für die Ewigkeit errichten will, dass alle sehen, wie toll du warst und was toll Beziehung ist, das nie und nimmer vergeht, sondern der Zauber da drin war, dass es wertfrei ist. Ich mache das mit dir, weil es Spaß macht, weil es Freude macht. Weil wir da miteinander einander erleben. Wir haben dann getollt und ich habe sie auf die Burg geschmissen. Da war sie, haben wir wieder neu angefangen. Merkt ihr, das ist eine Zeit, wo Liebe wächst. Wo diese persönliche Beziehung wächst. Und da möchte ich euch zu einladen, dass ihr solche Zeiten mit Gott wieder schafft. Wo es überhaupt nicht darum geht, um Gemeindebau. Gemeindebau ist wichtig. Merkt ihr, das ist nicht der Punkt, wo es, aber wenn man nur dieses äußere Haus baut und den Hausherrn und das, worum es eigentlich geht, einem zwischen die Finger verrinnt, hat alles nichts Nütze, sagt Jesus, ich habe keinen Wohlgefallen dran. Nimm dir so Zeiten, wo du vielleicht spazieren gehst, wo du vielleicht eine CD-Lobpreis reintust und wo du sagst, Herr, hier bin ich. Ich sehne mich nach dir. Mein Herz sehnt sich nach dir. Ich möchte dich erleben. Mir geht's um dich persönlich. Wir kennen das im Neuen Testament. Auch zur Zeit Jesu gab es diese verschiedenen Personengruppen. Es gab wirklich zahlreiche Leute, die an ihn glaubten. Hosanna dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Da machten sich die Massen auf. So viele hat er geheilt, so viele waren beeindruckt. Und das ist wichtig und das ist richtig. Die haben alle eine persönliche Beziehung zu Jesus aufgebaut. Und dann gab es ganz besondere Leute, die konnte er aussenden, die konnte er mit einer Berufung betrauen. Die konnte sagen, und ihr sollt meinen Frieden den Menschen bringen. Und dann gab es 12 Apostel, die er immer um sich hatte, die immer bei ihm waren, die mit ihm gingen, wenn er sich ausruhte, die mit ihm gingen, wenn er predigte, die mit ihm gingen, wenn er übers Wasser zu dem nächsten Predigtort marschierten, die sehen konnten, wie er betete, wie sein Verhältnis mit dem Vater war, die ihn fragen konnten, hör mal, wie hast du das gemeint, ich verstehe nur Bahnhof, die dieses Verhältnis zu hatten. Und dann gab es einen, wo die Bibel berichtete, der an seiner Brust lag. Als es darum ging, am letzten Abendmahl, als es darum ging, dass er sein Leben hinging, so ganz dicht an seinem Herzen. Ganz einfache Botschaft, eine Frage an dich heute Morgen. Zu welcher jetzt dieser 4 eingeteilten Gruppen gehörst du eigentlich? Wo würdest du dich, das musst du nicht melden oder so, aber wo würdest du dich einreihen? Glaubst du, jawohl, ich bin sein Kind, jawohl, er hat mich gerufen, er ist für mich gestorben, dann hast du Gott lieb. Dann gehörst du zu Gott im Volk. Zu welcher Gruppe hättest du gehört? Und meine Einladung und mein letztes Wort ist es, dass dieser Platz am Herzen Gottes tatsächlich noch frei ist. Du kannst da hinkommen. Du hast diese Chance. Nimm es einfach wahr. Sag, Herr, dahin will ich. Ich fand den kleinen Bub so gut. Ich will nach vorne. Ich interessiere mich dafür. Ich gehöre dahin. So, ja, egal, was die anderen denken. So. Und manche denken, ja, ich nehme mir Zeit für dich. Wertfreie Zeit. Dann geht es nur um dich. Das ist der Weg, an dieses Herz Gottes zu finden. Amen.